festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen sei zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und mit diesen Worten von Friedrich Schiller möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur heutigen Glockenreise herzlich willkommen heißen. Und ich, Andrea Marti, darf Sie in der kommenden Stunde begleiten und Sie erfahren, wie eine Glocke hergestellt wird. Und immer wieder werden wir mit Auszügen aus dem wunderbaren Gedicht von Friedrich Schiller das Lied von der Glocke beschenkt werden. Der Johann Muff hat bereits 1918 in seinem Herzen die Frage gedreht, wie kann ich eine Glocke mit einem Motor verbinden? Mit viel Schweiß und Mühe ist das kleine Sämli von dem Gedanken zu einem namhaften Unternehmen in der Kirchturmtechnik angewachsen. Bis die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielet, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht, hört der Pursch die Vesper schlagen, Meister muss sich immer plagen. Ob sich der Meister, der Thomas Muff, auch plagen tut, das erfahren wir jetzt von ihm persönlich. Herr Muff, mit welchen Anliegen kommen die Kunden zu euch?
Kunden kommen zu uns mit der Thematik grüne Gückel. Die haben Energieeinsparungen mit der Beleuchtung oder der Heizung vor, kommen verschiedene Auflagen über und dementsprechend müssen die noch eine das Ganze können umsetzen. Und mit unserer vernetzten Signum 2 können wir mit der Liturgie und dem liturgischen Kalender automatisch die richtigen Gewerke verbinden, sodass die Glocken auch in der richtigen Zeit können vorläuten, die Heizung kann genügend Vorlauf eingeschaltet werden, dass der Raum schön in der Temperatur oben ist und dass man die Türen geöffnet hat. Das nächste Anliegen ist zum Beispiel, dass Glocken zu laut sind. Sie müssen leiser werden. Sie haben in der Umgebung zum Beispiel Häuser oder Überbauungen, Blöcke, die da stehen, die dann genau auf der Höhe sind von den Jalousien, wo die Glocke dementsprechend wirkt auf die verschiedenen Anwohner. Das Schwingen der Glocke ist natürlich in der letzten Zeit sehr stark so ein bisschen in einem falschen Fokus gewesen oder einfach so ein bisschen penetrant übergekommen. Man hat schon seit Jahrzehnten, also in den 60er, 70er Jahren, hat man Betontürme gebaut. Die Betontürme, die sind im offenen Bereich gestaltet worden. Das ist so ein bisschen der moderne Stil, wo man gesagt hat, man will eigentlich eine Glocke zeigen, wie die schwingt und so weiter. Das ist doch interessant, wenn man dem zuschauen kann und so weiter. Dazumal in den 60er, 70er Jahren ist das der Hype gewesen, sage ich jetzt mal. Es sind sehr viele Glocken so, oder Türme so gebaut worden. Und heute sagt man, ja, wir wollen eigentlich eher ein bisschen dezenter sein. Wir wollen ein bisschen die Lautstärke können reduzieren. Und so einen offenen Turm, den kann man nicht einfach schliessen. Da kommen denkmalpflegerische Ansichten. Da kommen natürlich auch Kosten auf die ganzen Kirchengemeinden zu. Und wenn wir ein Gelüt abstellen, dann können wir das nie mehr wieder einschalten. Und dort habe ich sehr intensiv an verschiedenen Klöppelformen geforscht. Wir haben mit der Hochschule Luzern, aber auch mit der Universität in Bochum, mit dem Professor Dr. Karl-Heinz Ochs, verschiedene wissenschaftliche Instrumente im hauseigenen Klanglabor angelegt. Wir haben dann nachher weiterentwickelt. Wir haben geforscht, wie können wir jetzt das Glüht feiner machen, ohne zu grossen mechanischen Aufwand zu betreiben, wie zum Beispiel starke Gewichte auf die Joche aufzupacken oder neue Joche zu gestalten, weil das braucht alles extrem viel Kosten, verursacht das. Und wenn wir dort etwas finden würden, sprich den Klöppel, wenn man den Klöppel leiseliger machen kann, dann können wir eigentlich alle die technischen Massnahmen, die sehr viel Geld kosten, auf ein Minimum reduzieren. Und wir haben eine neue Klöppelform entdeckt. Ich habe aus dem traditionellen Rundballenklöppel habe ich Massen in eine Länge hineingebracht, in einen sogenannten Ankerklöppel. Also der Rundballenklöppel vom Prinzip von der Gewichtsproportion her sind wir etwa bei 3,2% vom Glockengewicht. Den Klöppel haben wir flach geschlagen, indem wir eine Scheibe bekommen. Durch die Scheibe haben wir so ein bisschen die Ankerform bekommen. Und die Ankerform die hat jetzt den grossen Vorteil, dass der Klöppel von der linken zur rechten Seite über viel weniger Weg zurücklegen muss. Weniger Weg hat weniger Masse in der Beschleunigung inne und durch das weniger Energie, die er auf die Glockenwand abgibt. Und weniger Energie auf die Glockenwand heisst einerseits schonen von der Glocke und andererseits genau der Effekt, den wir wollen. Wir wollen leiseliger läuten. Und der Klang von der Glocke ist genau gleich. Es ist wirklich wunderbar, aber 10 bis 12 dB leiseliger. Und das ist ein extremer Fortschritt, den wir machen konnten. Und ich musste den Klöppel sofort patentieren. Ein weiteres Thema ist der Stundenschlag, Nachtabschaltung, wo man immer wieder vermehrt hört, dass man eigentlich den Schlag, das Zeitliche auf Glocken während der Nacht reduzieren oder abstellen. Das darf man nicht vergessen. Ich höre immer wieder das Läuten und Schlagen in einem Satz. Es hat die ganze Nacht durch geläutet. Und das stimmt nicht. Die ganze Nacht tut es durch Schlagen. Also der zeitliche Faktor ist Schlagen und Schwingen ist das Läuten. Und das sollte man eigentlich nicht miteinander vermischen. Wenn wir unsere Kunden beraten mit im Nachtabschaltung, das gibt immer wieder individuelle Lösungen. So Zeitschlagwerk abzustellen oder auch leiseliger zu machen, das sind verschiedene Funktionen. Wenn man eine mechanische Uhr hat, kann man den Schlag im Hammerzugsdraht unterbrechen, sodass man am Abend um 10 Uhr abstellen und am Morgen zum Beispiel um 6 oder 7 Uhr wieder einschalten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Freunde, die in der Nacht gerne den Schlag behalten wollen. Und dort haben wir Möglichkeiten, dass wir in der Nacht viel feiner schlagen können. Also wir installieren ein zweites Schlagwerk installieren und durch das Schlagwerk heben wir weniger hoch den Hammer an und so können wir weniger laut schlagen. So haben wir eigentlich Brücke zwischen dem, der sich gestört fühlt und dem, der eigentlich Freude hat, der sagt, es ist 3 Uhr morgens, ich kann noch 3 Stunden schlafen, wunderbar. Und das ist immer wieder ein bisschen schwierig, welche Brücke oder welchen Weg man gehen will. Und das ist da, wo unsere Aussendienstmitarbeiter oder auch ich in der Beratung für jeden Kunden individuell machen.
Der Titel von der heutigen Sendung lautet «Das Lied der Glocke». Und jetzt sind wir natürlich gespannt, Herr Muff, wie eine Glocke hergestellt wird.
Glocken werden in der Regel im sogenannten Lehmgussverfahren hergestellt. Kirchenglocken werden in der Schweiz, wie aber auch in den angrenzenden Ländern, schon seit dem 12. Jahrhundert oder ca. 12. Jahrhundert in dem traditionellen Lehmgussformenverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren ist in der verschiedenen Hinsicht hervorragend und hat sich auch sehr gut bewährt. Gussoberflächen von Glocken sind im Allgemeinen tadellos. Das Klangverhalten genügt den höchsten Ansprüchen. Und im durchschnittlichen Lebenserwartung von so Glocken mit einer angemessenen Beanspruchung lässt eigentlich gar keinen Wunsch offen. Also man kann sagen, eine Glocke kann gut 700 Jahre Lebenserwartung haben. Das sieht man bei mittelalterlichen Glocken bis zu den heutigen. Obwohl ein Glockengießer in all dieser Zeit immer wieder versucht hat, mit dem persönlichen Engagement Guss- und Formverfahren zu optimieren, um so die Qualität von dem Produkt zu steigern, hat sich eigentlich an dem grundsätzlichen Verfahren vom Lehmguss nichts über die Jahrhunderte dann eigentlich verändert. Bei einem traditionellen Lehmgussverfahren wird die Glockenform als verlorene Form angeschaut. Verloren heisst, nach jedem Abguss wird die Glocke zerstört. Und somit ist jede Glocke ein Unikat.
Herr Muff, jetzt haben wir erfahren, wie eine Glocke hergestellt wird. Klöppeln, die gehören auch zu den Glocken. Was kann man sich darunter vorstellen, die Funktion und wie wird denn so ein Klöppel produziert?
Jede Glocke hat seinen eigenen Klöppel. Eine Glocke ohne Klöppel kann gar nicht zum Läuten gebracht werden. Also sie ist eigentlich stumm. Der Klöppel macht die Musik. Wir schmieden traditionell Rundballenklöppel in der eigenen Produktion. Jeder Klöppel ist ein Unikat für jede Glocke separat. Wir gehen also Massaufnahmen machen. Wir messen die reduzierte Pendellänge. Wir bestimmen nachher die ganzen Klöppelproportionen, abgesprochen mit dem Kunden, wo man nachher sagt, wie will er überhaupt das Läuten haben, will er sehr dezent, will er sehr klangvoll läuten und so weiter. Das gibt uns nachher die eigene Form von dem Klöppel, den wir bestimmen. Dann gehen wir her, tun in der Arbeitsvorbereitung die ganzen Sachen berechnen, mit der reduzierten Pendellänge, wo wir können Joch und Masse von der Glocke und aber auch der Antriebsstrang mit einbinden, bestimmen wir den Rolling. Mit dem Rolling gehen wir ins Vorschmieden rein. Wir tun also im Ofen den Klöppel erwärmen, tun den unter dem Hammer formen, in einer Vorform. Dann tun wir ihn ausschmieden, dann tun wir ihn fertig schmieden, indem wir das Blatt und so weiter in den richtigen Positionen haben. Dann wird zugeschnitten, der Klöppel wird eingebunden in eine Aufhängung rein und mit einem Klöppelleder wird der Klöppel, die Schwingung vom Klöppel gegenüber der Schwingung der Glocke isoliert.
Herr Muff, Technik, Kirchenturmtechnik, das ist in der heutigen Zeit essentiell wichtig. Können Sie uns in diese Thematik einführen, was alles in der Kirchenturmtechnik damit verbunden ist?
Was verstehen wir unter Kirchenturmtechnik? Kirchenturmtechnik beginnt bei uns im Kirchenturm von der obersten Spitze her, von der Wetterfahne, vom Kreuz, geht über die Zifferblätter runter, über die Jalousien, geht in den Kirchenturm rein. Und im Kirchenturm innen haben wir den Glockenstuhl, wir haben die einzelnen Glocken, die Aufhängungen von diesen Glocken, wir haben die Jalousien, die nachher eine Schallverbreitung machen. Dann geht es zur Turmuhr, wo dann einerseits der Schlag, der zeitliche Aspekt, tut, über die Nacht oder auch am Tag bringen. Und dann haben wir die ganzen Transmissionen, wo dann die Zifferblätter, die Zeiger, vom Stund- und Minutenzeiger rausführen, darstellen. Wenn wir weiter runter gehen, gehen wir ins elektrische Regelwerk hinein. Das ist die sogenannte Automation, wo die gesamte Technik nachher zusammen verbunden wird über einen Schaltschrank, über eine Steuerung, die dann im richtigen Zeitpunkt die Glocke ein- und ausschaltet, wo der Schlag überwacht, wo aber auch die Sommer-Winterzeit umschaltet, zum Beispiel von einer Turmuhr machen. Alle diese Sachen, die nennen wir Kirchturmtechnik.
Herr Muff, wie lange geht denn so ein Projekt von der Planung, von Vorgesprächen mit dem Kunden bis zur Realisierung, sprich bis zur Glockenweihe?
So ein Projekt für eine Kirchturmsanierung oder eben auch einen neuen Kirchturm hat natürlich eine gewaltige Vorlaufzeit. Da haben wir manchmal sogar Sachen, die fast 20 Jahre dauern, bis man so etwas umsetzt oder nur in Etappen umsetzt. Wenn ich aber den Durchschnitt anschaue, sage ich jetzt einmal, wenn es um eine Sanierung von einem Glockenstuhl geht, dann braucht das vielleicht 2 bis 3 Jahre Vorlaufzeit. Die ersten Gespräche finden statt. Was kann man machen? In welche Richtung will man gehen? Wie gross ist das Budget auch dementsprechend? Und dann gibt es dann Budgetverhandlungen, Kirchengemeindesitzungen, wo man dementsprechend sagt, jawohl, wir machen diese oder jene Variante. Und wenn wir dann den Auftrag überkommen, dann brauchen wir, je nachdem, wenn es ein neuer Holzglockenstuhl ist, dann müssen wir das Holz vorher geschlagen haben. Das Holz muss auch getrocknet sein. Die Vorlaufzeit, die haben sie heute nicht mehr, wenn sie innerhalb von 1-2 Jahren umsetzen müssen. Das heisst, wir haben bereits Holzlager auf der Seite, wo das schon über Jahrzehnte fast trocknen kann. Also können wir auf diese Sachen zurückgreifen und auch relativ kurzfristig reagieren. Wenn es um Stahlbauten geht und so weiter, ist ein Vorjahr, also ein Vorlauf um ein Jahr mindestens eigentlich das Richtige, dass man nicht zu fest unter Zeitdruck kommt, dass man eine saubere Planung machen kann. Da sind x verschiedene Gewerke drin, die Leute, wie könnte die neue Glocke eben auch miteinander gut harmonieren. Also Sie sehen, das ist extrem breit gefächert, man muss ein extrem gutes Wissen haben, was man jetzt macht, wie man muss das planen. Da braucht es Mitarbeiter, die natürlich in diesen Planungen wirklich ins letzte Detail hinein können, das disponieren, sich können auseinandersetzen mit solchen Sachen, Freude haben auch daran. Das ist immer wieder eine Challenge, so einen Auftrag können durchzuführen und am Schluss auch dementsprechend dürfen abzugeben, mit einem Stolz Glockenaufzug zu machen und das Ganze einzubinden und am Schluss eigentlich mit dem Einweihen von der Kirche oder mit dem Projekt abzuschließen.
Herr Muff, die Handschrift von Muff AG steht auch unter anderem auf dem Glockengeläut vom imposanten barocken Benediktinerkloster in Einsiedeln. Was habt ihr da gemacht, Herr Muff?
In Einsiedeln, da dürfen wir schon seit Jahrzehnten Lieferant sein. Wir haben x Etappen können machen. Eine ganz grosse Etappe war 1997, wo wir die Aussenzifferblätter saniert haben. Das sind 16 Aussenzifferblätter verteilt an zwei grosse Türme, an Nord- und an Südturm. Die haben jeweils 8 Zifferblätter. Und die Spezialität daran ist, dass das oberste Zifferblatt, also die obersten 4, das ist ein Viertelstunden-Zifferblatt. Und dann eine Etage 2 tiefer hat man 8 Zifferblätter, wo dann eigentlich das Zifferblatt ist, das wir alle kennen, mit dem analogen Zeiger Stunden und Minuten. Das können die meisten Leute auch sehr gut lesen. Und das oberste, das wissen sie eigentlich gar nicht so genau, was das ist. Das ist einfach die Viertelstunde, die dann mit dem Minutenzeiger abdeckt wird. Und das gehört so ein bisschen aus der Tradition daraus raus, weil früher hat man 2 verschiedene Zifferblätter gehabt. Man hat zuerst einen Stundenzeiger gehabt, wo einmal in 12 Stunden rundherum ist. Und das hat früher gelangt im Mittelalter zum Zeit darstellen. Man hat das eine halbe Stunde respektive fast 4 Stunden genau können lesen. Und die Bevölkerung hat genau gewusst, das ist eigentlich unsere Zeit und ein Zeiger, das reicht. Und wo der Minutenzeiger, also die Genauigkeit von der Uhr in die Türme oder in die Zifferblätter reingeflossen ist, hat man nachher in verschiedenen Darstellungen, das sieht man zum Beispiel in der Kathedrale St. Gallen, wo man den Minutenzeiger ist nicht der lange Zeiger, sondern das ist der kleine Zeiger drinnen, also umgekehrt dargestellt, oder auch im Berner Zeitglocken, hat man ebenfalls ein Zifferblatt, wo der Minutenzeiger der kleine Zeiger ist und der Stundenzeiger ist der grosse Zeiger. Das hat man gemacht, weil man einfach dazumal den Stundenzeiger schon gehabt hat. Somit hat man die Minuten innen für gemacht. Das hat natürlich in dieser Zeit einen gewaltigen Ruck gegeben. Die Leute haben das können lesen. Und wenn man heute vor dem Kloster St. Gallen steht und die Leute fragt im Hof, kannst du mir sagen, wie spät das ist? Dann schauen die auf die Uhr auf und sagen, ja, das stimmt ja gar nicht. Dann schauen sie auf ihre Armbanduhr und dann sagen sie, ja, irgendetwas ist ja ähnlich, aber sie können die Zeit nicht lesen, weil das halt die alte Überlieferung ist. Das finde ich ganz speziell am Kloster Einsiedeln. Dort haben wir aber auch 14 Glocken drinnen. 2 sind in der Gnadenkapelle, 2 sind im Chor, 2 sind aber auch als Schlagglocken aussenführt und 8 verteilen sich auf die 2 Türme. 7 sind im Nordturm und die grosse Glocke mit fast 6 Sonnen ist im Südturm. Für die Installation haben wir ungefähr 3 Tonnen Material dürfen auftragen, die Stahljoch auf Holzjoch umgebaut haben, um feiner zu läuten und haben auch zusätzlich eine Läutautomatik dürfen installieren. Die Läutautomatik ist die komplexeste Läutordnung in der Schweiz. Die haben 20 Ränge. Ein Rang zum Beispiel, Rang 1 ist Ostern oder Weihnachten. Das teilt sich in verschiedenen Sommer- und Winterprogrammen auf und da haben wir über 322 verschiedene Glockensequenzen, die das ganze Jahresprogramm dort abdecken. Das ist eine absolute Rarität und wir dürfen hier als Hoflieferant in Einsiedeln unsere Produkte anbieten.
Nehmt Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwall hinein. Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise, was in des Dammes tiefer Grube die Hand mit Feuers Hülfe baut, hoch auf des Turmes Glockenstube, da wird es von uns Zeugen laut,
Noch dauern wird's in späten Tagen und rühren vieler Menschen Ohr und wird mit dem Betrübten klagen und stimmen zu den Andachtchor, was unten tief dem Erdensohne das wechselnde Verhängnis bringt, das schlägt an die metallne Krone, die es erbaulich weiterklingt.
Freude hat mir Gott gegeben, sehet, wie ein goldner Stern. Aus der Hülse blank und eben schält sich der metallne Kern. Von dem Helm zum Kranz spielt's wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder loben den erfahrenen Bilder. Und anlässlich im 100-jährigen Jubiläum ist eine Jubiläumsglocke mit persönlichen Emblems der Mitarbeiter zu der Geschichte der Glocke gegossen worden. Und ehrwürdig ist dann die Glocke gesegnet worden.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, sieh auf das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das für den Guss einer Glocke bestimmt ist.
Bis die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielet, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht, hört der Bursch die Vesper schlagen, Meister muss sich immer plagen. Aber der Meister, Thomas Muff, plaget sich nicht nur mit der Kirchenglocke. Er ist nämlich mit viel Leidenschaft und Herz mit der Glocke verbunden. Und als Sammler hat er einen Traum von einem Kirchturmmuseum realisiert.
Mit unserem Kirchturmmuseum, Museum für historische Zeit, haben wir gut 600 Quadratmeter Produktionsfläche bereitgestellt für musealische Ausstellungen von verschiedenen Turmuhren, Techniken, Turmspitzen, Glocken, Klöppel und so weiter. Wir haben 700-jährige Zuckerhutglocken, wir können über Klang reden, wir können unseren Kundschaften verschiedene Sachen zeigen, wir können aber auch für Gruppen, wo zum Beispiel Rotarier sind, Zahnärzte oder eben auch für die Schule Triengen, wo einerseits so ein bisschen in die Zeit will eintauchen und wissen, woher kommt eigentlich die Zeit, wie ist die entstanden, wie funktioniert ein Turmuhr oder wie funktioniert eine schüchtige Grossuhr. Alle diese Komponenten haben wir vereint und ich finde das etwas schön, dass wir dementsprechend uns international austauschen, sei es England, sei es Italien, Frankreich, aber auch in Deutschland, wo wir Restaurationen gegenseitig austauschen. Wie gehst du vor mit dem oder diesem? Das ist so ein bisschen ein Pol, wo wir ein bisschen der Tradition hineinweichen, aber auch für unsere Kundschaft etwas zeigen, wie hat das funktioniert und wie würden wir zum Beispiel eure bestehende Technik mit einer modernen Panelsynchronisation ausrüsten, so dass man Tradition wahren kann, aber gleich für die Zukunft anschaut.
Schon früher hat mein Mutter gesagt, mein Kind, wenn dich der Kummer plagt, dann steig hinauf in steile Höhe, in Andacht auf dem Berge still. Dann hörst du wie ein leises Singen die Glocken vom Felsenkirchlein klingen.
Weil
beten und ihr singen.
Wom, wom, weit in das Tal, weit in das Tal.
Immer wenn die Glocken klingen, wollen sie dir Segen bringen. Weit in das Tal, weit in das Tal. Als wieder Schmerz und Kummer naht, dacht ich an meiner Mutter Rat. Im Schutz des Kirchweins sollt ich stehen, und wie ein Wunder ist geschehen. Gebannt muss ich den Glocken lauschen, es klang wie, wenn Engelsflügel rauschen.
Bei
die Glocken vom Felsenkirchlein klingen, hörst du ihr Beten und ihr Singen,
weit in das Tal, weit in das Tal.
Immer wenn die Glocken klingen, wollen sie dir Segen bringen. Weit in das Tal, weit in das Tal.
Wom, wom.
Von dem Dome, schwer und bang, tönt die Glocke Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge einen Wander auf dem letzten Wege.
Kunsthistoriker und Glockenexperte der Matthias Walter wird mit uns in Geschichte und Tradition von der Kirchenglocke einen Moment eintauchen. Herr Walter, weiss man, wo der Ursprung von der Glocke liegt?
Das ist eine recht komplizierte Frage, weil es ist immer ein bisschen davon abhängig, was man denn wirklich als Glocke bezeichnet, wie wir, was wir jetzt heute unter Kirchenglocke verstehen. Man kennt im alten China schon im 2. Jahrtausend vor Christus Bronzeinstrumente, die man kann als Glocke bezeichnen kann. Sie sind aber mit unseren gewohnten Glocken in der Kirchentürme natürlich nicht wirklich vergleichbar. Es hat im alten Rom, im antiken Rom, auch schon Glocken zu verschiedenen Zwecken gegeben. Man muss davon ausgehen, dass man Tierglöckli zum Beispiel, Handschellenglöckli, auch Tischglöckli schon in den antiken Hochkulturen kennt hat, in Mesopotamien, Griechenland und Rom.
Weiss man, wer die Idee hat, so eine Glocke zu gießen?
Wir können den Glockenguss eigentlich nicht bestimmten Personen in Verbindung bringen, die erfinderisch gewirkt haben. Wie gesagt, es geht so weit zurück ins alte China. Einzelne Personennamen sind uns da nicht bekannt. Eher sind uns Leute bekannt, die die Glockengussverfahren schon beschrieben geschrieben haben, zum Beispiel im 8. oder 9. Jahrhundert, das sind dann aus den Schriften bereits Zeugnis bekannt. Aber wer die gemacht hat in den frühen Ursprungszeiten, das wissen wir weniger, im Gegensatz zu Jahrhunderten ab 1400, 1500, wo der Glockengießer sich auch in den Glocken, die sie gemacht haben, verewigt, normalerweise ihren Namen auch angegeben oder das Firmenzeichen reingegossen. Dort sind wir dann sehr gut unterrichtet, wer sie gemacht hat, auch wenn wir es aus den Quellen nicht einmal wüssten.
Nachdem die Glocken nach Europa gekommen sind, für was sind die eingesetzt worden?
Sehr vielfältig. Eben, es ist wieder ein bisschen die Frage, was man als Glocken bezeichnet. Schelleli oder Tierglöckli hat es natürlich immer auch gegeben. Auch geschmiedete Glocken, die wir jetzt heute unter dem Namen Treichle kennen, oder die Kühe vor allem tragen. Auch diese Glocken kennt man schon seit dem 7. 8. Jahrhundert und hat sie zum Teil auch für christliche, kultische Zwecke eingesetzt. Der wirkliche Gebrauch von der Kirchenglocken, wie wir sie kennen, die auch geschwungen werden, das ist auch mit dem Turmbau der aufgekommen. Um 900, 1000 kann man davon ausgehen, dass dann die ersten Glockentürme mit schwingenden Glocken, die dann noch gezogen wurden, natürlich, dass das dann jemand eingesetzt hat.
Heute tut man Glocken einsetzen für Gebet, Gottesdienstzeiten und um die Stunden anzugeben. Gibt es noch weitere Anlässe, wenn die Glocken läutet?
Das sind schon die hauptsächlichen Anlässe, die ihr jetzt genannt habt. Man hat vor allem die Glocken eingesetzt, entweder zum Zeichen geben, zum Zusammenrufen oder auch zum Stunden angeben. Das ist dann wirklich weniger der christliche Zweck, sondern ein profaner Zweck gewesen. Was man noch ergänzen dazu, das ist zwar heute auch nicht mehr regelmässig Brauch, aber gerade im Mittelalter ist die Glocke auch häufig als unheilabwehrendes Instrument verstanden worden und man hat sich erhofft, wenn man die Glocke läute, kann man alles Böse abwenden. Das heisst, das Böse, das ist natürlich das Teuflische gewesen, aber in diesem Zusammenhang natürlich auch jedes Unwetter, jedes Gewitter, wo man damals noch hat, als von oben göttlich interpretiert, das hat man probiert, damit können abzuwenden. Und das lebt heute auch zum Teil noch in gewissen Brüchen fort. Wenn man zum Beispiel wie Solothurner Kathedrale tut, über einen Reif läuten im Mai, zum die Frostgefahr endgültig verbannen. Das sind die unheilabwehrenden Leute, die auch ein bisschen von der Agrikultur dann manchmal zeugen, also vom Bäuerlichen, wo natürlich sich hat erhofft, dass der Frost dann endgültig weg ist. Leute im Zusammenhang mit dem Tod von Personen, das ist vor allem in der katholischen Kirche aufrechterhalten geblieben. Es gibt da ganz diverse Varianten. Früher hat man natürlich vor allem Leute zum Sterbesakrament bringen. Das wird heute nicht mehr unbedingt so gemacht, sondern heute ist das Totenläuten vor allem ein Zeichen innerhalb der Dorfgemeinschaft in erster Linie, dass jemand gestorben ist, wo dann meistens auch nach Geschlecht oder Alter, das heisst Kind oder Erwachsenes, differenziert wird. Und das, was im Alltag ist, nebst dem Läuten für einen Werktagsgottesdienst, das ist halt das Angelus-Läuten, also das Bettzeit-Läuten sozusagen, wie sie reformierten Kirche auch bekannt ist, wo zwei- oder dreimal am Tag normalerweise stattfindet und ursprünglich am Morgen, am Mittag und am Abend ist geläutet worden. Das ist ein Läuten, das heute an sich noch erhalten ist. Früher ist man da aber noch niedergeknäuelt, oder? Und hat den Hut genommen oder sich bekreuzigt oder dann wirklich auch das Gebet geredet. Das ist sicher bis ins 20. Jahrhundert noch vielerorts der Fall gewesen.
Herr Walter, Glockengeläut wird in den Medien sehr oft angesprochen und dass das störend ist für die Anwohner, weil sie zum Beispiel am Morgen dann verwachen durch das Glockengeläut. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft aus?
Ja, in Zukunft vorausgesehen, das Mass sind wir nicht anzukönnen. Aber wenn ich so auf der Basis von dem, was ich erlebe, was ich für Gespräche habe mit den Leuten, würde eine Perspektive wagen, dann habe ich vorläufig das Gefühl, dass das Glockengeläut nach wie vor eine sehr grosse Anerkennung genießt insgesamt. Der nächtliche Stundenschlag ist natürlich immer wieder mal Stein des Anstosses, weil einzelne, vor allem Neuzuzüger, sich da gestört fühlen, schon ab der ersten Nacht und denken, hoppla, wo bin ich da hergeraten? und dann dann manchmal halt auch mit rechtlichen Schritten oder Petitionen probieren, das abzuschaffen. Meistens laufen sie da aber dagegen auf, weil halt einfach der Stundenschlag sogar in der Nacht innerhalb von einer Dorfgemeinde halt doch ein starkes Heimatgefühl verbreitet und insgesamt sehr anerkannt ist. Und wenn, sobald es Umfragen gibt oder Abstimmungen, spricht man sich auch für mich erstaunlich häufig für den Glockenschlag aus und auch für das frühe Glockenläuten. Und in diesem Zusammenhang, selbst wenn da die Meinungen natürlich insgesamt immer wieder polarisieren, vorläufig bleiben die Glockengegner meistens in einer grossen Minderheit. In diesem Zusammenhang habe ich das Gefühl, dass die Glockenläuten vor der Hand bestehen bleibt und nicht in grösserem Maß eingeschränkt wird. Was sicher der Fall ist, man findet immer wieder Kompromisse, dass man das Geläute oder den Stundenschlag leiser machen kann oder in der Nacht auch ein bisschen sporadischer einsetzen. Und da ist wichtig, dass Glockengegner und Glockenbefürworter oder Kirchen, dass die Leute aufeinander zugehen und den Dialog suchen. Es gibt, man kann meistens mehr machen, als die Parteien am Anfang denken.
Heilige Ordnung segenreiche, Himmelstochter, die das Gleiche frei und leicht und freudig bindet, die der Städte Bau begründet, die herein von den Gefilden rief den ungesell'gen Wilden, eintrat in der Menschen Hütten, sie gewöhnt zu sanften Sitten und das Teuerste der Bande wob den Trieb zum Vaterlande. Lieber Bruder Alexander, für euren Ordensgründer, dem Heiligen Benedikt, ist ein offenes Ohr und Herz für die Mitmenschen ein zentrales Anliegen gewesen. Man fragt sich vielleicht auch, ist das der Grund, dass man so ein imposantes Glockengeläut in Einsiedeln hat? Was sagt Benedikts Regel zu dem Thema Glockengeläut?
Der heilige Benedikt schrieb schon im 6. Jahrhundert, er ist gestorben am 21. März 547 im Kloster Monte Cassino, das ist unterhalb von Rom. Und er schrieb in seiner Regel, wo der Tagesablauf und das Leben im Kloster regeln tut, hat er ein eigenes Kapitel, das ist Kapitel 47, vom Zeichen zum Gottesdienst. Die Bestimmungen der genauen Tageszeiten war im 6. Jahrhundert schwierig. Der Abt übernahm diese wichtige Aufgabe des Anzeigens des Gottesdienstes. Er ist der Hauptverantwortliche für den Gottesdienst. Und da schrieb er vor der Aufgabe vom Glöckner, bei Tag und bei Nacht sei es Sorge des Abtes, die Zeit des Gottesdienstes anzukündigen. Er tue dies entweder selber oder übertrage diese Sorge einem gewissenhaften Bruder, damit alles zur richtigen Zeit gehalten werden kann. Das die Regel. Dann möchte ich noch dazu sagen, es gibt immer wieder Pilger, die auch daher kommen und eine Verwechslung machen zwischen Läuten und schlagen. Und ich möchte das vielleicht ganz kurz erklären, dass das auch für die Leute klar ist. Schlagen einer Glocke, das ist der Stundenschlag. Dang, dang, dang. 3 Uhr. Läuten, das ist, wenn die Glocke sich bewegt. Dong, 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 dong. Und im Kloster sind bei uns die Geläute eigentlich in drei Bereiche eingeteilt. Der eine Bereich ist das Kloster mit dem monastischen täglichen Chorgebet. Wir Mönche tun sechsmal am Tag uns versammeln zum Gebet in der Klosterkirche. Das ist öffentlich. Und dazu wird auch immer geläutet. Ein gewöhnlicher Werktag einfach, ein Viertag und Festtag natürlich feierlicher. Mehr Glocken oder weniger Glocken. Bei Hochfest mehr Glocken. Zu Einsiedeln haben wir 12 läutbare Glocken und 4 Schlagglocken, wo die Uhrzeiten angehen. Dann haben wir einen weiteren Anlass, das ist die Pfarrei Einsiedeln. Die haben auch verschiedene Anlässe, zum Beispiel Gottesdienste für die Katholiken in der Pfarrei Einsiedeln. Die Pfarrei hat Bittgänge auf der Etzel oder das Frauenkloster auch. Dann gibt es natürlich jede Woche Sterbefälle. Da gibt es ein sogenanntes Sterbeläuten. Und damit die Leute im Dorf wissen, ob ein Mann oder eine Frau gestorben ist, kann man das sogar hören in der Form, wie geläutet wird. Bei einem Mann wird am Morgen am 8. 10 Minuten mit Unterbruch, noch 5 Minuten, 1 Minute Pause, das Sterben von einem Mann angeben. Das Sterben von einer Frau, das wird vom 8. bis 10. ab 8. mit der Sterbeglocke durchgeläutet. Dann eine weitere geprägte Läutordnung haben wir für die Wallfahrt. Wir haben jedes Jahr die Landeswallfahrten, die nach Einsiedeln kommen mit der Regierung. Das ist etwas Außergewöhnliches, dass die Regierung auch zu so einer Wallfahrt mitgeht. Und teilweise gehen die Wallfahrten zurück bis ins 13. Jahrhundert. Statt Rapperswil kommt sie 1386 nach Einsiedeln. Oder der Kanton Nidwalden seit 1583. Und bei diesen Wallfahrten werden auch die Pilger mit Glockengeläute abgeholt. Ferner tut es Leute zu den Gottesdiensten, wenn die Pilger die Heilige Messe feiern am Hochaltar. Es wird geläutet für die Andacht auf den Pilger. Und auch bei grossen Landeswallfahrten, zum Beispiel Wallfahrt vom Kanton Glarus, wird sogar der Auszug, das Ende der Wallfahrt, ausgeläutet und sie gehen zu Fuß von der Klosterkirche zu der Bus und während dieser Zeit läuten die Glocken nach diesen Pilgern. Dann haben wir auch besondere Anlässe im Kloster, wo besonders geläutet wird. Das ist zum Beispiel jeden Samstagabend wird am 5.8. bis am 8. der sogenannte Sonntag eingeläutet. Dass Menschen draussen wissen, morgen ist der Tag der Auferstehung, der Tag des Herrn. Und da soll man Ruhe und den Gottesdienst auch besuchen. So wird der Sonntag eingeläutet. Denn im Kloster sind wir Mönche natürlich auch ganz auf Jesus Christus ausgerichtet. Wir haben zum Beispiel auch am Donnerstagabend um 19.55 Uhr bis 20 Uhr tun wir die sogenannte Todesangst Christi läuten. Und das ganze Jahr wird die zweitgrößte Glocke benutzt für das. Und im Kloster haben wir ein altes Gebet und meine Brüder haben das immer auch betet oder sich in Erinnerung gerufen. Überhöre nicht den traurigen Toten der Donnerstagsglocke. Sie verkündet uns die Todesangst unseres Herrn Jesus Christus am Ölberg. Die Tradition ist mir seit 5 Jahren noch viel tiefer reingegangen, seit ich das erste Mal in meinem Leben ins Heilige Land gehen konnte und den Garten Gethsemane besuchen und auch in der Todesangst Christi Basilika beten. Dann musste ich sagen, oh, das Einzige haben wir die schöne Tradition, jeden Donnerstag Abend uns daran zu erinnern. Denn eine weitere Christusbezogenheit ist am Freitag um 12 Uhr wird die sogenannte Kreuzigungsstunde Jesu geläutet vom 12. Jahr von Ostern bis Allerheiligen läutet im Kloster immer die größte Glocke, das ist die Dreifaltigkeitsglocke. Und im Kloster, ich tu selber immer bete, durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Und in dem Moment läutet auch die große Glocke, also tiefe Dankbarkeit an Jesus Christus, dass er für uns das Kreuz bestiegen hat. Und da tun wir uns jede Woche am Freitag in besonderer Weise daran erinnern, wenn wir die Glocke hören. Sie ist ganz tief und wiegt 5,8 Tonnen. Denn am Marienwallfahrtsort haben wir auch als Mönch immer am ersten Sonntag im Monat die sogenannte Marienprozession. Und da haben wir natürlich auch ein besonderes Prozessionsgeläute. Wenn wir vom Hochaltar nach der Vesper zur Gnadenkapelle laufen, tun wir die lateinische, lauretanische Litanei singen und dazu läuten dann auch die vier grössten Glocken.
Lieber Bruder Alexander, dann gibt es ein feines Glöckchen, das einfach immer 5 Minuten früher schlägt.
Also das geht zurück auf einen Mönch, der in der Klosterküche gearbeitet hat. Der hat immer das Kraut zu weich gekocht. Und da sind die Mönche hergegangen und haben das sogenannte Krauterglöckchen 5 Minuten vorgestellt, damit das Kraut nicht zu weich wird. Und so hören heute viele Leute vor dem Kloster auf dem Platz oder in den Innenhöfen, dass immer zum Beispiel am 5er Vieri schon Vieri schlägt. Und das kommt von dem Bruder, der das Kraut einfach zu weich gekocht hat. Und das ist der sogenannte Krauter. Und der schlägt immer 5 Minuten früher. Also am 10 ab 4 schlägt er schon Viertel ab. Am 5 vor halb 4 schlägt er schon halbe 4. Am 20 vor 4 schlägt er schon Viertel vor 4. Und am 5 vor 4 schlägt er schon 4. Das ist das Geheimnis ums Kloster herum mit dem sogenannten Krauterglöckli.
Und dies sei fortan ihr Beruf, wozu der Meister sie erschuf. Hoch überm niedern Erdenleben, so sie im blauen Himmelszelt die Nachbarin des Donners schweben. Und Grenzen an die Sternenwelt soll eine Stimme sein von oben, wie der Gestirne helle Schar, die ihren Schöpfer wandelnd loben und führen das begrenzte Jahr nur ewigen und ernsten Dingen, seid ihr metallner Mund geweiht. Glockenweihe ist dann wirklich der Höhepunkt, wie in Balwil im Jahr 2008. Die schön verzierte Kirchenglocke ist zuerst in der Pfarrkirche vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet worden.
So tun jetzt wir zuerst die Glocke mit Weihwasser segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet unsere neue Glocke.
Dann hat man die frisch gewählte Kirchenglocke voraustransportiert und sie hat nochmal den Segen bekommen vom Pfarrer. Dann ist sie an einen Kran befestigt worden und dank der Kraft von verschiedenen Seilziehgruppen, wie zum Beispiel Schülergruppen, Erstkommunikanten, Firmling und der Kirchenrat, ist sie dann im Glockenturm angekommen.
Auf Fürsprache und Fürbitte vom heiligen Theodul, den Namenspatron von der Glocke, möge Gott uns begleiten und die neue Glocke beschützen, dass sie gut in der Glockenstube ankommt. Jetzt tun wir alle zusammen den Daumen drücken und sagen toi, toi, toi. Alle Leute miteinander toi, toi, toi.
Mit grosser Dankbarkeit neigen wir uns der Gluckereis am Ende zu. Wir sind der Frage nachgegangen, wie wird eine Glucke gegossen? Und ich weiss nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich persönlich bin auch in meinem Glauben mit all diesen Eindrücken und Begegnungen im Zusammenhang mit der Glocke gestärkt worden. Auch ist doch das ein wunderbarer Zuspruch von der Glocke, dass sie die Fähigkeit hat, mit ihrem Glüht Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Und sie steht für die gegensätzlichen Pole, wo dazwischen das Leben hin und her schwingt und der Klang der Glocke, der von oben auf uns herabkommt und so eben Himmel und Erde begleitet in unserem Leben. Und das durch die Höchs und Tiefs, bei der Taufe und beim Tod, am Anfang und am Ende, bei Frieden und Unfrieden. Ist das nicht wunderbar? Und mögen Sie doch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Beistand vom Heiligen Geist wie Glocken in unserem Leben in der göttlichen Liebe antrieben werden und wohl klingen, damit Sie auch Ihren Glauben können bezeugen in der Familie, bei Freunden und Bekannten und vielleicht sogar bei noch fernstehenden Mitmenschen. Und mögen Sie doch immer wieder bei einem Glockengeläut an unseren Herrn Jesus Christus und an unseren Glauben erinnert werden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Püezi Gott, Iri Andrea Marti.